Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hatte doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme: Predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen.
Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, du Spross Abrahams, meines Geliebten, den ich fest ergriffen habe von den Enden der Erde her und berufen von ihren Grenzen, zu dem ich sprach: Du sollst mein Knecht sein, ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
Siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn. Und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht auf den Gassen hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichtet. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker.
Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoße der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum Spitzenpfeil gemacht und mich in seinen Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte: Ich arbeite vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wert geachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde.
Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu reden zur rechten Zeit. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde.
Ja, vielen Dank. Das waren so Lesungen aus dem Jesaja-Buch. Und vielleicht habt ihr gemerkt, das sind Abschnitte aus der Bibel, die man immer wieder in der Adventszeit liest und hört. Verheißungen, dass Gott kommen wird und dass er in dieser Welt sein Heil aufrichtet, dass er einfach diese Welt erneuern wird. Als Jugendlicher war ich in den USA ein Jahr, kann ich jedem empfehlen. Obwohl, es hätte auch einen besseren Start geben können, wo ein bisschen sonniger gewesen wäre als da, wo ich war. Da war das Wetter so ungefähr wie in Deutschland, Washington State, also wenn wir schon beim Thema Wetter sind. Aber wir mussten da im Englischunterricht, erinnere ich mich, einmal ein Referat halten. Das hieß Report. Wir konnten das über irgendetwas machen, zum Beispiel über Bierbrauen oder über wie man am besten Ski fährt oder wie man Streichhölzer herstellt oder irgendwas. Man konnte sich sein Thema aussuchen und man musste dann 100 so Report Cards, hießen die, also so kleine Kärtchen haben, mit 100 einzelnen Punkten, die man dann so vortrug. Und ich habe, wie es könnte es anders sein, mir das Thema ausgesucht, Prophezeiungen in Jesaja und ihre Erfüllung im Neuen Testament. Ehrlich. Weil ich dachte, das ist jetzt mal eine Chance, dich mit was zu beschäftigen, was dich wirklich interessiert. Weil mich die Frage bewegt hat, kann man wirklich sagen, dass im Alten Testament Dinge vorausgesagt worden sind, die dann bei Jesus sich erfüllt haben und im Neuen Testament sozusagen dokumentiert sind. Weil wenn ja, dann wäre das ja eine irre starke Sache zu erleben. Hunderte von Jahren vorher wird etwas vorausgesagt und hunderte Jahre später erfüllt sich das dann. Ich habe dann also diese 100 Kärtchen ausgefüllt und ich kam nicht weiter im Neuen Testament als bis zum Matthäusevangelium. Ich fand also 100 Entsprechungen oder Verheißungen und Erfüllungen von Jesaja alleine und Matthäus. Irgendwo habe ich das noch, sollte ich mal irgendwann aufräumen in meinen beiden Arbeitszimmern oder zweieinhalb, die ich ja habe, dann werde ich das sicher finden. Und sollte mir irgendwann mal jemand helfen wollen, aufzuräumen, ist er herzlich eingeladen. Es gibt ja Menschen mit so einem angeborenen Ordnungssinn. Vielleicht gehörst du dazu und du merkst jetzt, dass Gott zu dir spricht und sagt, tu ein Werk der Barmherzigkeit und hilf dem Roland, seine Arbeitszimmer aufzuräumen. Diese Adventszeit ist ja die Zeit der Erwartung, die Zeit der Ankunft, die Zeit des noch nicht. Vielleicht habe ich schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal. Vor vielen Jahren hat Elke mal im Sudan, wir fahren da ja öfters hin, in einer Bibelschule, wo Schüler aus dem Südsudan und aus dem Westsudan waren, ein Pantomime-Workshop gemacht. Das ist natürlich sehr interessant, das auch so kulturübergreifend zu machen. Hier kommt jemand aus Deutschland, da kommen Leute aus dem Südsudan. Und wir haben früher selbst mal Pantomime gespielt. Ich war sogar mal in der Christustreff-Tanzgruppe, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Das war in grauer Vorzeit. Ich muss es noch genauer sagen, ich habe sie gegründet. Und damals wurde noch regelmäßig in den Gottesdiensten getanzt. Es war sehr kreativ. Jedenfalls, wir haben Theater gemacht und Pantomime. Und Elke gab dann so Aufgaben, das ist so eine Vorübung für pantomimische Darstellungen, dass man den Leuten sagt, stell mal etwas als Standbild dar, als Monument. Also zum Beispiel Zorn oder Freude oder Trauer oder. Und die Aufgabe war, sie sollten Warten darstellen. Und dann stellten sich diese Bibelschüler da aus dem Sudan, alle so hin. Mit dem Kopf nach unten. Ich sag's jetzt für die MP3, die das später hören und mich jetzt nicht sehen. Ja. Das hat ja alles aufgenommen. Und es hören ja mehr Leute auf MP3 zu, auf die Predigten, als hier im Gottesdienst sitzen. Ja. Die grüße ich jetzt alle mal hiermit. Ja. Die überall da sind, in Australien und Kanada und wo überall. Jedenfalls, ich stehe sozusagen, ich beschreibe das jetzt mal für euch, ich versuche schlaff und erwartungslos mit einem gesenkten Kopf hier zu stehen. Okay. Und dann sagte Elke nach einer Zeit, was stellt ihr denn da? Sagten sie, ja, wir stellen da, wir warten auf den Bus, aber der Bus kommt nicht. So war so das Thema Erwartung da verarbeitet bei ihnen. Wie ist es eigentlich bei der Erwartung bei Jesaja? Jesaja war ein Prophet, ein Mensch, der die Botschaft im Namen Gottes bringt, der vielleicht auch einzelne Botschaften im Namen Gottes bringt. Ein Prophet ist einer, der einem Einzelnen vielleicht so eine Botschaft Gottes sagt oder einem Volk, einer ganzen Gruppe, vielleicht der ganzen Menschheit. Jesaja war so ein solcher Prophet. Er lebte etwa 700 vor Christus, das müsst ihr euch jetzt nicht merken. Ihr könnt auch in Wikipedia nachgucken oder ihr könnt auch mal eine Bibeleinleitung lesen. Er erhielt eine Berufung zum Propheten. Sein Name, Jeschajahu, Gott, der Herr ist der, der hilft, der Herr ist der, der rettet, war seine Grundbotschaft, dass Gott Heil bringen wird, dass er retten wird. Aber er war gleichzeitig auch ein Prophet, der Gericht ankündigte. Jesaja, das ist das längste Prophetenbuch im Alten Testament. Es hat 66 Kapitel. In der Theologie ist etwa seit 150 Jahren die Frage, ob es alles aus der Feder dieses einen Jesaja stammt oder ob es da mehrere Personen gab, die zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben haben. Also man sagt sehr oft, dass die ersten 39 Kapitel von Jesaja selbst stammen und dass dann ein zweiter Jesaja, griechisch ausgedrückt ein Deutero-Jesaja, dann sozusagen die nächsten Kapitel geschrieben haben. Dann gibt es auch noch einen Trito-Jesaja, einen dritten Jesaja und dann gibt es noch zwischendurch Einschübe und so. Und ob das so stimmt oder nicht, gibt es viele Argumente dafür und es gibt viele Argumente dagegen. Die entscheidende Frage ist aber, hat Gott hier eigentlich gesprochen? Sei es durch den einen, sei es durch zwei, sei es durch drei. Und ist das, was er sagt, wirklich wahr? Hat es etwas für uns heute noch zu sagen? Als ich mich jetzt vorbereitet habe heute, habe ich gedacht, wow, du versuchst echt was ganz Schwieriges. Du versuchst etwas, was jemand vor 2700 Jahren, das muss man sich mal zergehen lassen, oder durch die Gehirnwindungen gehen lassen, das funktioniert bei mir gerade anscheinend nicht, was das bedeutet, wie lange, was für eine irre Zeitspanne, wie viele Generationen da schon gelebt haben. Und die Frage ist, hat das noch etwas für uns zu sagen? Ist das wahr? Ist das verlässlich? Ist das von Bedeutung? Das Volk der Juden hat es so gesehen. Für sie war Jesaja solch ein Ankündiger des Heils. Sie haben das aufgeschrieben, sie haben es abgeschrieben. Und wir wissen, dass in Qumran, in dieser Siedlung dort am Rande des Toten Meeres, die Schreiber gerade die Jesaja-Rolle immer wieder abgeschrieben haben. Übrigens einer der ganz großen Funde dort in Qumran, eine komplette Jesaja-Rolle aus etwa 100 vor Christus, die zeigt, dass der Text sich überhaupt nicht verändert hat. Dass da also eine ganz große Texttreue da ist. Für die Juden war Jesaja ein sehr, sehr wichtiger Prophet, weil er das Heil angekündigt hat in einer Zeit, in der es bei ihnen sehr, sehr finster war. Für sie war er eine Quelle der Hoffnung und des Trostes. Wir haben es gerade gehört in Jesaja 40, die erste Lesung. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht freundlich mit Jerusalem, sagt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereite dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn für unseren Gott. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und das hat den Juden damals Hoffnung gegeben. Es wird eine neue Zeit kommen. Gottes Herrlichkeit wird sich offenbaren. Durch alle Bedrängnisse hindurch, durch alle Unterdrückung, durch alle Schwierigkeiten hindurch haben sie daran festgehalten. Und auch die ersten Christen haben, die ja zum größten Teil Juden waren, haben Jesaja so verstanden und haben das dann gemerkt, wie diese Voraussagen Erfüllung wurden vor ihren Augen. Sie haben es als Wort von Gott, als Botschaft von Gott verstanden. Und einer, der das auch verstanden hat und der sehr wichtig ist jetzt auch in der Adventszeit, ist Johannes der Täufer. Dieser Mann, der dort mit Kamel, Haarmantel, Heuschrecken und Honig fressend in der Wüste lebte, zu dem die Leute aus den Städten kamen, aus den Dörfern, und der in der Wüste schrie und der in der Wüste laut rief: Bereitet dem Herrn einen Weg. Und die Leute sagten: Wer bist du? Bist du der Messias? Wer bist du, Johannes? Johannes hat ja eine ganz große Wirkung gehabt. In allen Evangelien lesen wir von ihm. Wir lesen auch von ihm in Josephus Flavius, diesem großen jüdischen Geschichtsschreiber, der ihn als eine der ganz wichtigen Persönlichkeiten dieser Zeit darstellt, der eine riesige Volksbewegung ausgelöst hat. Und der dann ja von Herodes umgebracht worden ist, weil Herodes, der König, fürchtete um seinen Einfluss aufgrund dieses Johannes. Dieser Johannes nimmt das auf, was Jesaja gesagt hat. Und als die Leute zu ihm sagen: Wer bist du? Bist du der Messias? Bist du der, auf den wir warten? Bist du der, der endlich das Heil bringt? Da sagt er: Nein, sondern ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Und er zitiert damit diesen Abschnitt aus Jesaja 40. Das bin ich, nicht mehr und nicht weniger. Ich bin die Stimme des Ankündigers. Ich bin der, der jetzt ruft. Ich bin der, von dem Jesaja, der Vorankündiger, geredet hat. Aber ich bin noch nicht die Erfüllung, sondern ich bin der Ankündiger dessen, der jetzt kommen wird. Der, der dann die Erfüllung bringen wird. Das bin ich. Johannes ist so wichtig, weil er ankündigt, was schon Jesaja angekündigt hat. Nämlich, dass Gott sich wieder seinem Volk zuwenden wird. Die Zeit des Schweigens ist vorbei. So haben die Juden das damals empfunden in den letzten Jahrhunderten vor Jesus. Sie sagten: Wir leben in der prophetenlosen Zeit. Wir leben in der Zeit, wo Gott schweigt. Wir beten zum Himmel, aber da kommt nichts zurück. Und wir haben das Gefühl, Gott hat sich abgewendet von uns. Die Römer herrschen über uns. Vorher waren es die Babylonier. Gott hat irgendwie sein Angesicht weggedreht von uns. Er ist nicht mehr interessiert. Er lässt uns hier im Stich. Er redet nicht mehr. Und da haben sie festgehalten an diesen alten Verheißungen. Und jetzt auf einmal kommt einer und sagt: Ich bin diese Stimme. Ich bin der, von dem Jesaja vor 700 Jahren gesprochen hat. Die Zeit der Erfüllung kommt wieder. Die Zeit der Erfüllung ist nah. Das, worauf Gottes Volk schon so lange gewartet hat, bahnt sich an. Gott wird handeln. Er wird seinem Volk Rettung schicken. Wir leben in der Adventszeit. Es ist die Zeit der Erwartung. Und ich habe darüber nachgedacht, das ist so eine Zeit in der, im Kirchenjahr, und eigentlich ist es ja eine Zeit, kirchlich gesehen, in der man fastet. Ich habe gesagt, dieses Jahr will ich mal versuchen, wie gesagt, ich habe gesagt, ich will versuchen, das auch zu machen, und zwar nicht jetzt schon die ganzen Plätzchen zu essen und nicht jetzt schon das ganze Süßigkeitszeug zu essen. Weil eigentlich war das in der Kirche Geschichte so, dass die Adventszeit die Erwartungszeit war, wo man fastete, und wenn dann Weihnachten kommt, dann konntest du reinhauen. Das Problem ist, heute hauen manche Leute, jedenfalls ich zähle mich dazu, eigentlich immer rein. Und das ist dann auf Dauer ein gewisses Problem. Diese Zeit, in der wir warten, in der wir uns ausstrecken nach etwas, was noch nicht da ist, ist für uns eine ganz wichtige Zeit, weil sie nämlich ein Symbol ist für unser Leben. Ich denke, Menschen warten immer irgendwie auf die Zukunft. Ich kenne ganz wenige Menschen, die sagen: Jetzt, wie es jetzt gerade ist, ist es gut. Meistens sind wir doch so drauf, dass wir sagen, wir warten noch auf etwas, was kommt. Vielleicht musstet ihr in der Schule oder ihr dürft im Studium mal dieses Stück lesen, Warten auf Godot. Da sind so ein paar Typen, die stehen da rum und die warten auf Godot. Kein Mensch weiß, wer Godot ist. Kein Mensch weiß, ob der kommt, aber sie warten drauf. Zwischendurch sagt einer immer wieder: Sollen wir nicht mal jetzt nach Hause gehen? Da sagt der: Nee, können wir nicht. Und dann sagt der andere, dann sagt er: Wieso nicht? Dann sagt er: Ja, wir warten doch auf Godot. Und damit warten sie dann weiter auf Godot. Samuel Beckett, der das Stück geschrieben hat, im Jahre 1949, wollte im Grunde zeigen, dass das ein Grundzustand der Menschen ist. Wir warten auf etwas. Aber seine Aussage war, da kommt nichts. Das ist natürlich eine sehr zynische und eine sehr depressive Aussage, zu sagen, das, worauf die Menschen ihre Hoffnung setzen, das, wonach sie sich sehnen, nach Frieden, nach Freiheit, nach Erfüllung, das kommt doch einfach gar nicht. Und manche sagen ja, ihr Christen, ihr seid genauso, ihr überlegt euch etwas, worauf ihr wartet, ihr macht schöne Worte, sie klingen vielleicht ganz gut, aber da kommt doch nichts, da ist doch nichts dahinter. So muss sich das Volk Israel gefühlt haben. Die Assyrer waren ins Nordreich eingefallen, sie hatten die Einwohner abgeführt, deportiert in den heutigen Irak. Jerusalem war dann umzingelt. Einmal ging es noch gut. Gott griff ein. Das Heer des Sanherib musste abziehen. Aber auch Jerusalem wurde zerstört. Einige Jahrzehnte später. Die Bewohner wurden in die Gefangenschaft geführt. Der Tempel ein Raub der Flammen. Wo war da Gott eigentlich? Und ich denke, das geht manchmal einigen von uns, vielleicht sogar vielen von uns, dass wir diese Frage stellen, wird Gott noch mal handeln? Und wenn er lange nicht gehandelt hat oder wir haben es nicht gemerkt, wo er gehandelt hat, wo er geredet hat, dann fangen wir an, vielleicht zuerst an seinem Interesse zu zweifeln und hinterher möglicherweise auch an seiner Existenz. Und in dieser Situation, in dieser Zeit des Wartens, in der Ungewissheit, in der Zeit, wo man den Eindruck hat, da passiert gar nichts, in diese Zeit hinein redet Gott, er redet zu Jesaja. Jesaja sieht im Tempel Gott. Er sieht den Thron, die Cherubim, die Engel. Er sieht, wie sie rufen, heilig, heilig, heilig. Und dann sendet Gott ihn und sagt, du sollst mein Bote sein. Du sollst mein Bote sein zum Volk. Diese Botschaft, die Jesaja bringt, hat zwei Seiten. Es ist eine Seite, über die wir nicht oft predigen, insgesamt in der Kirche, auch nicht im Christustreff. Es ist die Seite des Gerichts, dass Gott straft, dass Gott Nein sagt, dass Gott Stopp sagt, dass Gott sagt, hier bis hierher und nicht weiter, dass Gott sagt, jetzt musst du die Folgen tragen für deine Handlungen. Predigen wir nicht oft. Jesaja hat es sehr deutlich gepredigt, so wie die anderen Propheten auch. Aber das ist nicht die Hauptaussage, sondern es ist auch eine Botschaft der Hoffnung. Gott wird sich euer wieder erbarmen. Er wird wieder nahe kommen. Euer Warten wird ein Ende haben. Es wird eine Erfüllung finden. Wie und wann? Wir sehen in der Bibel, und ich mache hier so einen ganz kleinen einminütigen Bibelkunde-Exkurs. Wir sehen in der Bibel ganz oft mehrere Ebenen der Erfüllung. Dass etwas sich vielleicht erfüllt im Leben des Propheten, dann erfüllt es sich in Jesus, in seinem Kommen, und dann erfüllt es sich nochmal am Ende der Zeiten. Dass es solche Ebenen der Erfüllung gibt. Und so ist es auch hier. Das Volk kommt zurück aus der Gefangenschaft, aus der Verbannung nach Babylon. Das ist geschehen. Diese Erfüllung hat es wirklich gegeben. Das, was Jesaja 40 sagt, ist erfüllt worden. Nämlich 70 Jahre später, als das Volk zurückkehren konnte. Aber es hat sich dann noch einmal erfüllt, nämlich in Johannes und in Jesus, die Stimme, die in der Wüste ruft und die Herrlichkeit des Herrn, die sich offenbart in Jesus, das, was wir bei Advent und Weihnachten feiern. Und es wird sich noch einmal erfüllen, wenn am Ende der Zeiten Jesus Christus wiederkommen wird in Herrlichkeit und alle Menschen ihn sehen werden. Und wenn endlich Friede und Gerechtigkeit das alle erfasst und niemand mehr ausgeschlossen ist, und Gottes Liebe alle Menschen erreicht. So gibt es diese mehreren Ebenen der Erfüllung auch beim Advent. Die Menschen sehnen sich ja nach mehr. Nur, dass Frieden im Lande ist, das ist zwar gut, aber das ist nicht genug. Nur, dass niemand hungern muss, das ist gut, aber das ist nicht genug. Nur, dass wir in Sicherheit leben können, das ist gut, aber es ist nicht genug. Das ist viel, es ist sehr viel, es ist mehr, als viele Menschen in dieser Welt haben. Doch die Sehnsucht geht weiter auch bei uns. Die Sehnsucht geht nach dem Ewigen. Die Sehnsucht geht dahin, dass wir letztlich Gott selbst schauen. So sagt es Augustinus, der Kirchenvater, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Unser Herz ist voller Sehnsucht, Gott, bis es in dir zur wirklichen Ruhe kommt. Und Jesaja kündet genau das an. Er verkündet die Freiheit, den Trost, den geebneten Weg. Aber er zeigt auch, da ist einer, der kommt. Und das ist der, der uns Gott selbst zeigt. Dieser Gottesknecht. Und das, was wir vorhin in der Lesung hörten, das waren die sogenannten Gottesknechtlieder aus dem Jesaja-Buch, aus dem zweiten Teil. Was über ihn gesagt wird, über diesen geheimnisvollen Gottesknecht, das sprengt unsere Vorstellungen. Er bringt Trost und Heil, er führt die Menschen zurück zu Gott. Er ist das Licht für alle Völker. Er ist der Auserwählte Gottes. Er ist der Hirte, der die Schafe trägt in seinem Gewand, im Saum des Gewandes. Und viele weitere Bilder sind da gebraucht. Wer kann das sein? Wer ist es, dieser Gottesknecht, den Jesaja ankündigt? Ist es ein politischer Befreier? Ist es der König Kyros? So haben manche gedacht. Redet der Prophet vielleicht über sich selbst? Redet er über einen kommenden König? Diese Frage, wer der Gottesknecht ist, der das alles tut, ist bis auf den heutigen Tag im Judentum unbeantwortet. Aber das Neue Testament sagt, dieser Gottesknecht, das ist niemand anderes als Jesus selbst. Das ist, wie wir in Matthäus sehen und in Markus und Lukas und Johannes, die Erfüllung auf Jesaja. Die Christen stimmen ein, der Kommende, der Gottesknecht, der für alle Menschen da ist und der allen dient, das ist kein anderer als Jesus. Die Stimme des Predigers in der Wüste, die Stimme von Johannes, weist uns hin zu Jesus. Das ist er, auf den sollt ihr hören, der ist der Gottesknecht. Und Jesus identifiziert sich so. Er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, er meint er sich selbst, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, um Knecht zu sein und sein Leben zu geben als die Erlösung für die vielen. Jesus ist der Zielpunkt. Er ist der Versprochene, der Angekündigte, der Erwartete. Er ist der, auf den die Weltgeschichte hinläuft. Er ist der, der im Großen die Antwort bringt. Und er ist der, der im kleinen Bereich unseres Lebens die Antwort bringt. Jesus ist im Zentrum. Er ist am Anfang und er ist im Ziel, er ist das Ziel. Jesaja sah durch die Zeiten hindurch auf Jesus. Wie mit einem Fernrohr konnte er hindurchschauen und er sah diesen Gottesknecht. Vielleicht sah er in einer Vision auch, wie Jesus hinaufging nach Golgatha. Jesaja 53, dieses große Gottesknechtlied, was wir jetzt nicht mehr hervorgelesen haben. Fürwahr, er trug unsere Krankheit, er nahm auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und zermartert war. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Dieses große Gottesknechtlied. Vielleicht hat er diese Lieder so empfangen, indem er Jesus sah. Durch die Jahrhunderte hindurch, dass er auf einmal dort diese Gestalt sah. Er wusste nicht, wer es ist, aber er merkte, das ist er. Und er beschrieb mit seinen Worten als Prophet, als Ankündiger, den, der kommen würde, Jesus. Jesaja sah auf einmal überall Jesus, den Gottesknechten. Er sah diese Gestalt, diesen Menschen, der das Heil für alle bringt. Advent. Jesaja macht uns Mut. Er macht uns Mut, auch in scheinbar aussichtsloser Zeit durchzuhalten. Zu glauben, dass Hilfe und Erneuerung kommt. Und er macht uns Mut und lehrt uns, den zu erkennen, der nicht nur die Hilfe und die Antwort bringt, sondern der selbst Hilfe und Antwort ist, nämlich Jesus. Advent heißt warten auf Jesus, nicht warten auf das Plätzchen ist oder so. Das lernen wir von Jesaja. Aber es ist kein mutloses, enttäuschtes, frustrierendes Warten, sondern ein gewisses, gespanntes und freudiges Warten. Ja, er steht vor der Tür. Vater, du hast deinem Knecht Jesaja offenbart, wer Jesus ist. Und auch uns offenbare immer mehr und immer klarer, dass Jesus die Hoffnung der Völker ist. Jesus das Ziel unseres Lebens, Jesus die Antwort. Und hilf uns, dass wir dann unser Leben so ausrichten, dass wir nicht ruhen, bis wir Jesus erkannt haben und mit Jesus das Heil erfahren. Amen.